Herzlich willkommen zu unserem neuen EPWI-Podcast. Unser heutiges Thema ist der ISAD, der Kongress der Internationalen Gesellschaft für atopische Dermatitis. Darüber sprechen wir heute mit Frau Dr. Bangert und Frau Dr. Quint. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Darf ich Sie bitten, sich unseren Zuhörerinnen kurz vorzustellen?
Mein Name ist Christine Bangert, ich bin Dermatologin und Oberärztin in der Allergieambulanz der Medizinischen Universität Wien und ich leite dort auch die Ambulanz für atopische Dermatitis für Kinder und Erwachsene.
Also mein Name ist Tamara Quint, ich bin Assistenzärztin an der Universitätsklinik für Dermatologie am AKH in Wien.
Der ISAD hat dieses Jahr als Hybridveranstaltung in Korea stattgefunden. Und Sie haben am virtuellen Kongress teilgenommen. Wie war Ihr Eindruck vom Kongress? Welche interessanten Themen wurden präsentiert?
Der ISAD ist ein sehr spezieller Kongress, da er sich sehr auf die atopische Dermatitis konzentriert und dementsprechend war auch das Programm sehr vielfältig. Neben der Vorstellung der vielen neuen System- und Lokaltherapien gab es natürlich auch Vorträge zur Pathogenese und auch zur Diagnostik, insbesondere der adulten atopischen Dermatitis. Es wurde aber auch ein wichtiger Block der Prävention gewidmet, sei es über Pro- oder Präbiotika, Allergenvermeidung oder auch die regelmäßige Verwendung von Pflegeprodukten. Schließlich wurden auch tatsächlich neue interessante Hypothesen vorgestellt und auf eine dieser möchte ich in weiterer Folge tatsächlich eingehen.
Ja, gerne. Bitte, welcher Vortrag ist das, den Sie Ihren Kolleginnen vorstellen möchten?
Ich möchte den Vortrag von Carsten Flohr vorstellen, der da lautet »The Hygiene Hypothesis is dead, long live the Biodiversity Hypothesis«.
Wie unterscheidet sich die Biodiversity-Hypothese von der Hygiene-Hypothese?
Das ist eigentlich relativ interessant. Die Hygiene-Hypothese, die wurde bereits 1989 beschrieben. Damals hat man bemerkt, dass Kinder, die in kinderreichen Familien aufwachsen, viel seltener an Asthma, Heuschnupfen oder auch anderen Allergien erkranken als Einzelkinder. Auch zum Beispiel der häufige Tierkontakt oder auch das Leben auf einem Bauernhof haben eine protektive Wirkung in Bezug auf Allergien im Gegensatz zur städtischen Umgebung von den Kindern. Und in weiterer Folge konnte auch gezeigt werden, dass eine übertriebene Hygiene bzw. häufige Seifenbenutzung oder auch vermehrtes Waschen die Wahrscheinlichkeit, an einer atopischen Dermatitis zu erkranken, um 4% erhöht. Aber diese Hygienehypothese an sich wird tatsächlich der Komplexität des Themas nicht ganz gerecht, da man nicht ein einziges bestimmtes Bakterium oder einen Virus, einen Pilz als schützendes Agens identifizieren konnte. Daher hat sich in den letzten Jahren diese Hygienehypothese in die Biodiversitätshypothese umgewandelt, also sozusagen erweitert. Was bedeutet jetzt Biodiversität? Das bedeutet erstmal Artenvielfalt und es ist interessant zu wissen, dass der menschliche Körper es mit zwei verschiedenen Formen von Biodiversität zu tun hat. Nämlich einmal von außen kommend, aus der umgebenden Umwelt, Luft, Wasser, Boden, Tiere und einmal von innen, eben alles, was das Mikrobiom ausmacht, das Mikrobiom der Haut, des Darms oder auch der Atemwege. Und man weiß nun, dass ein Cocktail an verschiedenen Pathogenen tatsächlich ein gesundes Immunsystem erzeugt und dadurch uns vor der Entwicklung überschießender allergischer Reaktionen und auch chronisch-inflammatorischer Erkrankungen schützt. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele bringen, die auch Carsten Flohr in seinem Vortrag gezeigt hat. Interessanterweise konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass chronische Infektionen zum Beispiel mit Hakenwürmern eine Toleranz des Immunsystems erzeugen können. Und das passiert dadurch, dass primär regulatorische T-Zellen erzeugt werden, die ganz ähnlich einer Immuntherapie uns vor Allergien schützen. Das heißt, wenn ich Allergien habe, kann durch eine chronische Hakenwurminfektion diese tatsächlich gebessert werden. Während aber bei einer akuten Hakenwurminfektion tatsächlich Asthmaanfälle ausgelöst werden können, weil nämlich dieser Hakenwurm eine TH2-Immunantwort auslöst. Und diese TH2-Immunantwort, die ist ja auch sozusagen involviert in Allergien und auch in die Pathogenese der atopischen Dermatitis. In einer weiteren großen Studie an schwangeren Frauen in Uganda die an einer Hakenwurminfektion litten, konnte gezeigt werden, dass wenn man diesen Hakenwurm tatsächlich behandelt, im letzten Trimenon mit Praziquantel, dass die Kinder dieser schwangeren Frauen ein wesentlich höheres Risiko hatten, an einer atopischen Dermatitis zu erkranken im ersten Lebensjahr. Die Biodiversität schützt uns also vor der Entwicklung einer atopischen Dermatitis. Man konnte zeigen, dass der frühe Kontakt der Kinder in einer Betreuungsstätte mit anderen Kindern oder auch der Kontakt mit Haustieren wie Hunden auch das Risiko senken kann, an einer atopischen Dermatitis zu erkranken. Man weiß auch, dass eine höhere Vielfalt an Darmbakterien mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einhergeht, an dieser Erkrankung zu leiden und umgekehrt. Und auch die Einnahme von Probiotika wie Lactobacillen im letzten Trimester der Schwangerschaft scheint den Nachwuchs ausreichend zu schützen. Im umgekehrten Fall erhöhen frühe Antibiotikagaben dagegen das Risiko einer atopischen Dermatitis. Und interessant zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Impfungen keinen Einfluss auf die Entwicklung von Allergien oder atopischer Dermatitis haben.
Wie ändert sich daraus folgend unser Verständnis der steigenden Prävalenz der atopischen Dermatitis in Industrieländern? Welche Schlüsse können wir nun aus dieser Erkenntnis ziehen, dass uns die Biodiversität vor chronischen entzündlichen Erkrankungen, einschließlich Allergien und atopischer Dermatitis, schützt?
Insgesamt lehrt uns jetzt diese Biodiversitätshypothese, dass tatsächlich die perinatale Umgebung eine wichtige Rolle spielt bei der gesunden Entwicklung des Kindes und dass möglichst viel Kontakt mit unterschiedlichen Mikroben über die Haut, die Lunge und auch über den Darm hergestellt werden sollten. Durch unseren westlichen Lebensstil allerdings, der verbunden ist mit zunehmender Bebauung und Asphaltierung und Reduktion der Umwelt und der Natur, kommt es aber leider zunehmend zum Verlust dieser Biodiversität und zu einer Reduktion des mikrobiellen Kontakts im frühen Leben. Und dadurch ist auch diese steigende Prävalenz von atopischer Dermatitis und auch Allergien erklärbar. Wenn wir aber jetzt vermehrten Kontakt zur Natur suchen oder aber auch vielleicht zunehmend den Verzehr von frischen Früchten, Samen und Gemüse empfehlen, können wir die Biodiversität des Menschen unterstützen auf der einen Seite. Aber natürlich sind auch wissenschaftliche Bemühungen in ökosozialen Bereichen gefragt, um herauszufinden, wie man diese Biodiversität von Mensch, Natur und Umwelt wiederherstellen kann. Bezogen auf die atopische Dermatitis ist es wichtig zu verstehen, wie unser urbaner Lebensstil und die Umweltverschmutzung sich auswirken können auf das Mikrobiom der Haut und auch des Darms und der Atemwege. Wir müssen irgendwie verstehen, wie wir wieder diese Imbalance zwischen regulatorischen und TH2-Zellen restaurieren können und wir möglichst zu großer mikrobieller Diversität kommen. Ich denke, dass die Forschung diesbezüglich große Fortschritte gemacht hat. Aber in Zukunft sollten verschiedene Forschungszweige, wie zum Beispiel die immunologische Grundlagenforschung, die Genetik, Transkription oder Mikrobiomforschung sich zusammenschließen, um die Funktion dieser Biodiversität noch herauszufinden und in weiterer Folge uns dadurch irgendwie ermöglichen, diese allergischen und chronischen inflammatorischen Erkrankungen zu reduzieren.
Frau Dr. Quint, was waren für Sie die interessantesten Themen am Kongress?
Das ist eigentlich eine schwierige Frage, denn es gab dieses Jahr besonders viele spannende Themen. In den letzten Jahren ist ein neues Zeitalter für die Therapie der AD herangebrochen. Die AD ist weiterhin eine Erkrankung, die durch den ausgeprägten Juckreiz und Chronizität mit besonderem Leidensdruck verbunden ist. Dennoch sind derzeit sehr viele neue Präparate in der Pipeline. Einige davon wurden auch am ISAD-Meeting vorgestellt. Besonders interessant fand ich jedoch die Vorträge über Primärprävention. Primärprävention setzt an, noch bevor es zur Krankheit kommt. Sie trägt dazu bei, gesundheitsschädigende Faktoren zu erkennen und zu vermeiden, um die Entstehung von Krankheiten zu verhindern. Und genau deshalb ist es auch so wichtig. Eine einfache, kostengünstige Intervention im Sinne einer Prävention könnte somit eine große medizinisch-ökonomische Wirkung haben. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo bereits einige Präparate zugelassen sind, beziehungsweise sich viele auch kurz vor Zulassung befinden, ist es dennoch meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass genau diese Sparte nicht in Vergessenheit gerät.
Welche Keypoints nehmen Sie aus dem Vortrag von Professor Barbaro für die Praxis mit? Gibt es noch offene Fragen oder sind aus Ihrer Sicht die wissenschaftlichen Ergebnisse aus den Studien stark genug, um für die Prävention der atopischen Dermatitis schon Konsequenzen ziehen zu können?
Genetische Faktoren stellen eine Grundlage zur Entwicklung von Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis dar. Dennoch vermutet man, dass der rasante Anstieg von allergischen Erkrankungen, insbesondere in der westlichen Welt, durch verschiedene Umweltfaktoren verursacht wird. Das ist zum Beispiel die Art der Entbindung, eine Diät, die Einnahme von Antibiotika, Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin D. Und all dies beeinflusst unser Darmmikrobiom. Pro- und Präbiotika sollen eine Dysbiose verhindern, um so die Entwicklung von allergischen Erkrankungen zu minimieren. Probiotika sind lebende nützliche Bakterien, wie zum Beispiel Lactobacillen oder Bifidobakterien. Und sie können unterschiedliche Effekte haben, wie beispielsweise eine Reduktion der Permeabilität und Antigenpenetration, die Erhöhung der lokalen IgE-Produktion, Toleranzinduktion sowie auch verschiedene antiinflammatorische Effekte, mediiert durch Toll-like-Receptors, Aktivierung von dendritischen Zellen, Produktion von T-Rex. Und aufgrund all dieser zahlreichen Effekte könnten sie auch relevant für die Prävention der AD sein. Präbiotika bestehen aus nicht verdaubaren Zucker, zum Beispiel Oligosacchariden, die das Wachstum und die Aktivität von Probiotika fördern. Präbiotika sind also genau genommen die Lieblingsmahlzeit der Probiotika. Und sie kommen in verschiedenen Gemüse-Obstsorten vor, wie zum Beispiel Zwiebel, Knoblauch, Artischocke, Banane oder auch im Getreide. Sie finden sich zudem auch in der Muttermilch und sind daher essentiell für die Entwicklung des kindlichen Darmmikrobioms. Präbiotika sind aber nicht nur Treibstoff für die Darmflora, sondern haben auch direkte Effekte auf Epithel und Immunzellen. Und bezüglich einer Prävention mit Präbiotika und auch den Zeitpunkt einer idealen Intervention gibt es interessante Daten aus den Tiermodellen. In Mausmodellen konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass es bei einer Gabe von Präbiotika während der Schwangerschaft zu einer Übertragung von mikrobiellen und immunologischen Faktoren, wie zum Beispiel den regulatorischen T- und B-Zellen, von Mutter auf Kind kommt. Es gibt zudem auch Studien, die sich den Effekt von Präbiotika auf die Entstehung von atopischen Erkrankungen jedoch nur postnatal angeschaut haben. Und all diese zeigten keine wirkliche Evidenz. Derzeit befinden sich zwei Studien in der Rekrutierungsphase, welche die Wirkung und die Verabreichung von Präbiotika während der Schwangerschaft anschauen. Und ich denke, dass genau diese Daten für uns sicherlich sehr interessant werden in der Zukunft. Hinsichtlich einer Prävention der AD durch Probiotika haben rezente Daten gezeigt, dass Probiotika das Risiko für die Entwicklung einer atopischen Dermatitis bei Kindern reduzieren. Und der beste Effekt wurde in einer kombinierten Verabreichung von Probiotika während Schwangerschaft, Stillzeit sowie auch beim Neugeborenen erreicht, also in dieser kombinierten Behandlung. Zudem zeigen Probiotika bessere Effekte in Hochrisikopatienten, wirken aber dennoch in beiden Gruppen. Und Mischungen mehrerer Stämme scheinen auch effizienter zu sein als einzelne Stämme. Auch wenn Probiotika in der Prävention eine bedeutende Rolle zu spielen scheinen, ist dennoch die Datenlage heutzutage noch sehr bescheiden und Evidenzlevel niedrig. Es sind daher definitiv weitere Studien notwendig, um die Relevanz von Pro- und Präbiotika in der Prävention der AD zu beurteilen.
Was ist nun für Sie die Konsequenz der BEAP-Studie in der täglichen Praxis? Welche Empfehlungen kann man seinen Kolleginnen mitgeben?
Die atopische Dermatitis oder auch rezidivierende Ekzeme beeinträchtigen die Lebensqualität sehr. Es gibt derzeit keine Heilung, wie wir wissen. Daher wäre eine sichere und billige Intervention vor einem Symptombeginn ein hilfreicher Schritt. Man weiß, dass Neugeborene mit rezidivierenden Ekzemen auch häufiger Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis entwickeln. Eine Dysfunktion der Hautbarriere geht der Ekzementwicklung voraus. Die Fragestellung, mit der sich die BEAP-Studie beschäftigte, war, ob die tägliche Anwendung von wirkstofffreier Pflege im ersten Lebensjahr Ekzeme bei Hochrisikokindern verhindern kann. Wir wissen ja, dass eine Basistherapie mit blander Pflege auch in der alltäglichen Praxis angewendet wird, um milde Verläufe zu therapieren. Es wurden bei der Studie nur Hochrisikokinder eingeschlossen. Das bedeutet, es waren Patienten mit einer positiven Familienanamnese hinsichtlich atopischer Erkrankungen. Es gab insgesamt zwei Gruppen mit einer 1:1 Randomisierung und es wurden circa 700 Patienten pro Gruppe eingeschlossen. Also das war doch eine relativ große Patientenzahl. Zum einen gab es die Interventionsgruppe, die folgten dem Standard Skin Care Advice. Das bedeutet, man hat ihnen eine Empfehlung gegeben, ein mildes hypoallergenes Waschmittel zu verwenden, Duftstoffe zu vermeiden und das Ganze kombiniert mit einer täglichen wirkstofffreien Basistherapie. Und es sollte innerhalb der ersten drei Lebenswochen gestartet werden und bis zum ersten Lebensjahr konsequent durchgeführt werden. Und die Kontrollgruppe, die folgte ebenfalls diesem Standard Skin Care Advice, jedoch verwendete die Emollients, also die wirkstofffreie Grundlage, nur dann, wenn auch Ekzeme auftreten. Und was diese Studie gezeigt hat, ist auch für den klinischen Alltag und vor allem für die Beratung von Patienten von großer Bedeutung. Nach 2 Jahren entwickelten genauso viele Kinder in der Interventionsgruppe wie auch in der Kontrollgruppe Ekzeme. Es zeigten sich somit keine Hinweise darauf, dass die tägliche Anwendung von Pflege im ersten Lebensjahr als Prävention das Auftreten von Ekzemen bei Hochrisikokindern vorbeugt. Und daraus ergibt sich eigentlich gleich die nächste spannende Frage. Auch wenn eine konsequente Pflege das Entstehen des Ekzems nicht verhindern kann, ist es jedoch möglich, durch Prävention zumindest den Schweregrad oder den Zeitpunkt des Auftretens zu verzögern? Und auch hier sehr spannend, es zeigt sich auch hier kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Und ich finde, das sind zwei wirklich wichtige Informationen, die wir hier für die Praxis gewinnen konnten und vor allem auch für die Beratung unserer Patienten.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank, Frau Dr. Bangert und Frau Dr. Quint, für Ihre Zeit und Ihre Zusammenfassungen vom diesjährigen ISAT-Kongress.
Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung zum Podcast.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.